Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom 29. November. Heute wird hier gratuliert, aber auch gestritten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erklären dir jemandem, der behindert ist, der weiss, dass seine Leistungen massiv verschlechtert werden, dass der Kanton Bern gleichzeitig Überschüsse prognostiziert und noch einen Schuldenabbau macht. In Zeiten von Nullzinsen ist das sicher eine falsche Entwicklung.
Die aktuelle Debatte über das kantonale Sparpaket sorgt im Parlament für rote Köpfe. Wir beleuchten die unterschiedlichen Standpunkte. Und
das Velo ist einfach ein einfaches Fortbewegungsmittel für jung und alt, für klein und gross, und deshalb kommt es sich halten.
Es hat die Motorisierung überlebt und ist populärer denn je. Wir gratulieren dem Velo zum 200. Geburtstag. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, und die hat Michael Spahr für uns auf Lager. Guten Morgen, Michael Spahr.
Hallo, Gisela Feutz.
Das große Thema im Moment ist ja die laufende Debatte im Grossen Rat zum Sparpaket. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, die Debatte über die Sparmaßnahmen des Kantons ist seit 9 Uhr früh am Laufen. Das Kantonsparlament, der Grosse Rat, fällt im Moment Entscheidungen, welche der insgesamt 153 vom Regierungsrat vorgeschlagenen Sparmaßnahmen umgesetzt werden. Insgesamt will der Regierungsrat Kürzungen von über 185 Millionen Franken durchsetzen. Bis jetzt wurden im bürgerlich rechtsdominierten Rat praktisch alle Kürzungsanträge durchgewunken. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung gab es noch keine größere Ausnahme. Und so eine ist auch nicht zu erwarten. Oder wie es SP-Grossrat David Stempfli vor wenigen Minuten gesagt hat:
Und genau so läuft jetzt bei all diesen Massnahmen, die wir hier beschliessen, leider auch gegen unseren Willen werden beschliessen. Es ist jedes Mal so, wer hat, dem wird es weiterhin gut gehen. Und die halt nicht haben, die nicht genug Mittel haben, die haben Pech gehabt.
Durchgewunken hat die Mehrheit des Grossen Rates gestern schon die geplanten Steuersenkungen für Unternehmen. Ab 2020 verliert der Kanton somit etwas mehr als 100 Millionen Franken an Einnahmen und ist trotz Gewinnen dann darauf angewiesen, Kürzungen im Staatshaushalt vorzunehmen. Keine Chance hingegen hatte der Antrag der FDP und SVP, auch noch gleich Steuersenkungen für natürliche Personen, also für die Bevölkerung, durchzudrücken. Ebenfalls keine Chance hatte der grüne Vorschlag einer Ecotax. Mit einer Steuer sollten besonders schmutzige Fahrzeuge stärker belastet werden. Mit diesen Einnahmen könnten dann die Ausfälle nach der Unternehmenssteuerreform kompensiert werden. Die SP hat jetzt angekündigt, das Referendum gegen die Steuersenkungen bei den Unternehmen zu ergreifen. Wilmar All hat in die Debatte reingehört und analysiert, wie sich die verschiedenen Parteien positioniert haben.
Die Vorstöße der Ratslinken, das Sparpaket als Ganzes zurückzuweisen oder nicht darauf einzutreten, wurden haushoch verworfen, sodass das Kantonsparlament rasch in die Detailberatung überging. Dabei traten die Fronten klar zutage. SP und Grüne wollen das sogenannte Entlastungspaket nicht akzeptieren. Sie kritisieren die geplanten Kürzungen in der Bildung im Gesundheits- und Behindertenbereich. SP-Grossrätin Beatrice Stucki holte gestern zum Auftakt der Spardebatte zu einem Rundumschlag aus. Egal ob beim Sozialhilfegesetz, beim Steuergesetz oder beim Entlastungspaket, die alle in der aktuellen Session beraten werden, egal wo, überall gehe es im Grundsatz um die Verantwortung des Staates.
Es geht um einen Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger nicht im Stich soll lassen. Besonders dann, wenn sie Unterstützung brauchen. Dann, wenn sie krank sind oder behindert, schon älter sind oder weiter daheim wohnen wollen. Und dann, wenn sie sich bilden oder weiterbilden wollen. Es geht hier auch darum, dass hier viele Kosten ganz einfach nur umgelagert werden, umgebucht auf Konti, die weniger prognostizierbar sind. Und sie wird halbherzig in Kauf genommen, dass mit diesem Abbau dieser Umlagerung viel Leid verursacht wird. Der Staat zieht sich aus der Verantwortung.
Von Seiten der Grünen tönte es ähnlich. Unverhältnismäßig, unseriös und in der Wirkung verantwortungslos sei das Sparpaket, bilanzierte Nathalie Imboden, Fraktionschefin der Grünen.
Das Entlastungspaket ist einerseits garniert mit Steuergeschenken, die uns vorgeschlagen sind. Aber in den nächsten 4 Jahren sind Überschüsse summiert in der Höhe von 240 Millionen Franken geplant. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie erklären dir jemandem, der behindert ist, der weiss, dass seine Leistungen massiv verschlechtert werden, dass der Kanton Bern gleichzeitig Überschüsse prognostiziert und noch einen Schuldenabbau macht in Zeiten von Nullzinsen, ist das sicher eine falsche Entwicklung.
Nathalie Imboden kritisierte im Rat nicht nur das Sparpaket selbst, sondern auch die Art und Weise, wie es beschlossen wurde. Hier zielte sie auf den mitverantwortlichen SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schneck.
Was hingegen wirklich sehr beschämend ist, ist das Vorgehen, insbesondere vor GEF, wo viele Leistungsvertragsnehmer einfach nicht informiert, quasi monatelang im Ungewissen lässt und dann plötzlich kurz vor dieser Debatte hier letzte Woche sagt, bei euch wird gerade der gesamte Betrag vom Leistungsvertrag gestrichen oder ein Teil davon. Das ist schlichtweg beschämend, Herr Schneck. Er ist jetzt zwar nicht hier, aber vielleicht kann man ihm das ausrichten, respektive wir werden es später noch diskutieren.
Abgesehen von SP und Grünen unterstützen alle Fraktionen im Rat das Sparpaket zumindest im Grundsatz. So auch die EVP-Fraktion, wenn auch mit Einschränkungen, meinte EVP-Grossrätin Barbara Streit.
Uns geht es nicht um das Sparen, um des Steuersenkens willen. Wir wollen kein Geld von den Armen zu den Reichen umverteilen. Wir werden darum auch nicht alle Sparvorschläge vom Regierungsrat mittragen. Dort, wo es um Betreuungsqualität geht, um Bildungsabbau und Prävention, werden wir den Ablehnungsanträgen folgen.
Bei den Mitteparteien stößt das Sparpaket grundsätzlich auf Anklang. BDP-Grossrat Jakob Etter meinte, die Kantonsfinanzen seien zwar gesund, aber nur mit dem Entlastungspaket.
Nach unserer Meinung ist das Entlastungspaket sehr austariert. Ob FICO hat jede einzelne Massnahme genau angeschaut und abgewogen, was machbar ist und was nicht.
Dieser Meinung ist auch Franziska Schöni-Affolter von den Grünliberalen.
Das Problem darf man nicht einfach in die Zukunft verschieben, sondern man muss sie lösen, sonst wird nämlich die Bugwelle immer grösser. Das ist ein sauberer Ansatz, neben Benchmark, Vergleich mit den anderen Kantonen, wo sie die grössten Kostenzunahmen sehen. Gouverner, c'est prévoir. Wir stehen im Grundsatz hinter dem Entlastungspaket mit ganz kleinen Abänderungsanträgen.
Die EDU, FDP und SVP-Fraktionen unterstützen das sogenannte Entlastungspaket ebenfalls, weil, wie SVP-Grossrat Raphael Lanz zusammenfasste,
ein gesunder Finanzhaushalt und eine akzeptable steuerliche Belastung aus unserer Optik im langfristigen Interesse des Kantons Bern ist und auch im langfristigen Interesse von denen, die können und müssen zum Teil aus diesen Steuergeldern unterstützt werden.
Soweit das Votum von SVP-Grossrat Raphael Lanz im Beitrag von Wilma Rall. Das Thema wird uns weiterhin noch beschäftigen. Die Gruppe, die sich gegen den sozialen Kahlschlag wehrt, hat angekündigt, dass es in den nächsten Tagen weitere Aktionen geben wird. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Auch im Bundesparlament tobt im Moment eine Debatte über das Budget. Auch dort ist damit zu rechnen, dass sich die bürgerliche rechte Mehrheit in den meisten Fällen durchsetzen wird. Ein Rückweisungsantrag des Budgets der SP wurde heute Morgen mit einer grossen Mehrheit im Nationalrat abgelehnt. Über ein interessantes taktisches Vorgehen berichtet die Berner Zeitung. Der Ständerat hat gestern Kürzungen bei der Landwirtschaft beschlossen. Offenbar war das ein strategischer Entscheid und nicht unbedingt ein inhaltlicher. Kommt es nämlich zu Differenzen zwischen National- und Ständerat, geht es ums Aushandeln einzelner Punkte. Dann kann der Ständerat beim Landwirtschaftsbudget einen Schritt hin zum Nationalrat machen, wenn dieser dafür bei einem anderen Budgetposten seine harte Haltung aufgibt. Ein betrunkener Mann attackierte gestern den Bürgermeister der deutschen Stadt Altena mit dem Messer. Der Bürgermeister Andreas Holstein wurde dabei am Hals verletzt. Das Motiv des Täters war offenbar Fremdenfeindlichkeit und die weltoffene Haltung des Bürgermeisters. Der Täter könne laut dem Spiegel jedoch nicht der organisierten rechtsextremen Szene zugerechnet werden. Andreas Holstein und seine Gemeinde machten sich einen Namen, weil sie sich bisher besonders liebevoll um geflüchtete Menschen gekümmert haben. Altena gewann sogar den Nationalen Integrationspreis. Andreas Holstein sagte gestern, er verzeihe dem Täter, ja, er habe Mitleid mit ihm. Kein Mitleid habe er hingegen mit den rechten Hetzern und Hetzerinnen in sozialen Medien. Jetzt wird in Deutschland darüber debattiert, ob es ein Gesetz geben solle, um Stalking von Politikerinnen und Politikern strafbar zu machen. Ebenfalls zu reden in Deutschland gibt die sogenannte Glyphosat-Affäre. Wir haben gestern darüber berichtet. Nun hat sich Angela Merkel eingeschaltet und den abtrünnigen Landwirtschaftsminister Christian Schmidt gerügt. Dieser hatte bei einer Sitzung in Brüssel bekannt gegeben, Deutschland sei gegen ein Verbot des umstrittenen Pestizids Glyphosat. Damit hat er sich über den Regierungsbeschluss hinweggesetzt, dass sich Deutschland in dieser Frage der Stimme enthalte. Der Rüffel von Merkel hat jedoch keine Wirkung. Die Taz kommentiert diesen Vorfall so, dass im Moment in der deutschen Regierung wohl jeder und jede mache, was ihm oder ihr gerade so passe. Noch immer ist nämlich nicht klar, wer Deutschland in den nächsten 4 Jahren regieren wird. Zum Wetter. Morgen Donnerstag ist sowohl mit Schnee als auch mit Regen zu rechnen. Das Thermometer zeigt höchstens noch 1 Grad. Auch in den Tagen danach schneit es höchstwahrscheinlich bei eisigen Temperaturen unter 0.
Rebe Info.
Bevor wir dem Velo zum runden Geburtstag gratulieren, hier ein Song aus einer filmischen Ode ans Fahrrad. Les Triplettes de Belleville ist eine Zeichentrickkomödie aus dem Jahre 2003 und erzählt die Geschichte eines Velorennfahrers. Der herzerwärmende Animationsfilm kommt fast ohne Worte aus, glänzt dafür mit tollem Soundtrack. Hier Belleville Rendezvous.
Moi je veux être flippé. Frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez.
Swimming down the rendezvous.
Singapour, je vois comment j'ai des petits fous. Moi je veux.
Rebeninfo. Es ist hierzulande das wohl populärste und beliebteste Verkehrsmittel überhaupt. Seit ziemlich genau 200 Jahren schreibt das Velo Geschichte. Und das, obwohl der Verkehr immer stärker motorisiert und modernisiert wurde. Politik und Gesellschaft sind sich einig, dass das Velo gerade in der heutigen Zeit des Klimawandels noch einmal stark an Bedeutung gewinnen muss. In der Stadt Bern wird besonders gerne politisiert mit dem Thema. Egal ob links oder rechts, das Velo scheint alle in seinen Bann gezogen zu haben. Salim Staubli berichtet.
Wir schreiben das Jahr 1817. Damals legte der deutsche Erfinder Karl Dreis mit seinem Laufrad eine Strecke von 14 Kilometern zurück. Anno dazumal, also vor genau 200 Jahren, eine Sensation. Der Startschuss war gegeben für den einzigartigen Siegeszug des Drahtesels. Von da an entwickelte sich das Velo fortlaufend und erlebte so manche technische Revolution. Vom Hochrad über die Erfindung des Kettenantriebs und den aufpumpbaren Pneus bis hin zum modernen E-Bike. Das Velo ist seit 200 Jahren eine Erfolgsgeschichte. So auch in Bern, wo es das Stadtbild prägt wie kein anderes Verkehrsmittel. In einem Café in der Innenstadt traf ich den ehemaligen Präsidenten von ProVelo Bern und SP-Grossrat David Stempfli. Mit ihm sprach ich über eben diese Erfolgsgeschichte des Velos und über nötige Veränderungen auf den Berner Strassen.
Ich denke, das Velo profitiert davon, dass es eben so einfach ist. Es ist nicht schwierig, mit dem Velo zu fahren, es braucht wenig Platz, es ist verhältnismäßig auch nicht besonders teuer, man kann schon sehr günstig ein Velo haben und deshalb konnte sich immer halten. Klar, es gab manchmal Zeiten, wo es viel weniger Velofahrende gab, wahrscheinlich auch mit dem zur Zeit, als es einen allgemeinen Aufschwung gab, als sich viele Leute ein Auto leisten konnten. Aber das Velo ist einfach ein einfaches Fortbewegungsmittel für jung und alt, für klein und gross und deshalb konnte es sich halten.
Du warst Präsident von ProVelo Bern. Wie hat sich die verkehrstechnische Situation während dieser Zeit verändert?
Die Situation, die verändert sich sehr langsam und kontinuierlich. Aber das wichtigste Ereignis in dieser Zeit war der Start der Velo-Offensive durch die Stadt Bern, natürlich auch die Initiative von Ursula Wyss, der Verkehrsdirektorin, und das war sehr wichtig. Und die Auswirkung der Velo-Offensive, das wird man jetzt erst nach und nach merken. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern, aber das wird auf Jahre hinaus wird es die Stadt Bern verändern und da merkt man, dass die Stadt Bern wirklich die Velo-Hauptstadt der Schweiz geworden ist.
Was hätte denn noch besser laufen können? Wo hätte man mehr herausholen können, allenfalls in der Stadt Bern?
Man kann sehr viel noch verändern und verbessern in der Stadt Bern. Wichtig ist, dass es jetzt erst einmal angepackt wurde. Für meinen Geschmack hat es noch viel zu viele Lichtsignalanlagen in der Stadt Bern. Es hat auch Stellen, die heikel sind für das Velo, zum Beispiel mit Tramschienen oder bei Haltestellen, wo man mit dem Velo nicht eine Umfahrung hat. Dort gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial. Aber noch einmal, ganz wichtig ist für mich, dass man es jetzt angepackt hat. Man weiß, es gibt eine Velo-Offensive. Wir wollen für das Velo vorwärts machen.
Aber hast du konkrete Visionen, irgendein Projekt innerhalb der Stadt Bern, das dir besonders am Herzen liegen würde, das du vor Augen siehst, das sich umsetzen lässt?
Ich sehe zur Förderung des Veloverkehrs drei wichtige Dinge. Eines sind Abstellplätze, das zweite ist die Sicherheit und das dritte sind Velobahnen, also Routen, wo man wirklich rasch vorankommt. Ich greife gerade das letzte auf, Velobahnen. Da ist für mich immer noch das absolut wichtigste Projekt die Panoramabrücke, die Velo- und Fußgängerverbindung zwischen dem Breiter-Rhein-Quartier und der Lenggasse. Das ist wirklich ein Projekt, das ganz wichtig ist für die Velofahrenden. Zudem, ja, es braucht mehr Abstellplätze in der Stadt Bern, insbesondere im Raum Bahnhof. Man muss nur vor Ort gehen, dann weiß man, dass die Situation nicht optimal ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch mehr Abstellplätze unterirdisch hat für die Velofahrenden. Und das Dritte ist die Sicherheit. Es braucht eine Verbesserung der Sicherheit. Ein Beispiel hier ist die Lorrainebrücke. Heute ist die Lorrainebrücke für viele Velofahrende, die unsicher sind, auch für Kinder, einfach nicht fahrbar. Und das muss die Stadt ändern.
Du selbst bist Grossrat. Wie sieht die Unterstützung für das Velo denn im Grossrat selber aus?
Ich habe jetzt erst einmal einen Vorstoß eingereicht für die Velosicherheit im Kreisverkehr, weil die Unfallzahlen zeigen, dass es dort am meisten Unfälle gibt unter den Velofahrenden im Kreisverkehr. Und im Kanton Bern ist die Zahl statistisch noch einmal höher. Ich bin gespannt, was der Regierungsrat dazu sagt. Ich erhoffe mir, dass er dort Verbesserungsmaßnahmen in Angriff nimmt.
SP-Grossrat David Stempfli ist auf dem politischen Parkett in guter Gesellschaft, wenn es darum geht, dem Velo noch mehr Rückenwind zu verleihen. Egal ob links oder rechts, die Sympathien für das Zweirad ziehen sich mehr oder weniger durch die gesamte politische Bandbreite. So auch innerhalb der freisinnigen Partei FDP. Am vergangenen Freitag fuhr der ehemalige Radsportler und frischgebackene FDP-Nationalrat Rocco Cattaneo anlässlich seiner Vereidigung mit dem Velo vom Monte Ceneri im Tessin bis nach Bern vors Bundeshaus. Als er und seine Velofreunde eintreffen, gibt's erst einmal Applaus. Cattaneo fuhr die 250 Kilometer lange Strecke allerdings nicht nur zum Vergnügen. Er will mit der Aktion vor allem auf die Verkehrssicherheit für Velofahrende aufmerksam machen. Hier gäbe es nämlich noch viel Handlungsbedarf, meint er.
Ja, die Probleme sind die Tote, die wir haben in der Schweiz. Letztes Jahr waren mehr als 30 Tote, Verkehrsunfälle mit dem Rad. Also. Und die Sicherheit ist das Hauptthema. Und Sicherheit löst man vor allem mit Signaletik, gute Signaletik und auch geeignete Infrastrukturen.
Eine bessere Infrastruktur und weniger Verkehrsunfälle mit Velos. Diese Ziele will der ehemalige Radprofi Cattaneo auch in seiner parlamentarischen Arbeit als Nationalrat verfolgen. Seiner Ansicht nach hat das Velo noch sehr viel unausgeschöpftes Potenzial.
Also Fahrrad ist ein geniales Verkehrsmittel. Und es wird immer wichtiger in den nächsten Jahren. Ich bin überzeugt, dass Fahrrad kann beitragen, die Verkehrsprobleme in den Städten, vor allem in den Agglomeraten, zu lösen. Und man sieht schon in verschiedenen Städten, vor allem im Norden, dass Velofahren boomt. Ja.
200 Jahre hat das Velo bereits auf dem Buckel und vermutlich wird es auch die nächsten 200 Jahre überstehen. Angesichts der breiten politischen Unterstützung fürs Velo könnten die Voraussetzungen dafür jedenfalls nicht besser sein.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 29. November. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag, dann mit einem Beitrag zur Ultimate MC Battle im Dachstock. Titelverteidiger Simon Disco war auf Besuch im Rabe-Studio und hat mich gedisst. Der Schnudderhung. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und Michael Spahr. Hier geht es gleich weiter mit einem Interview mit Gisela Hochuli. Sie ist eine der Performerinnen, welche am Freitag live beim Bone Performance Festival auftritt. Außerdem neben mir jetzt eine Dame von Subcutan. Worum geht's denn heute bei euch in der Sendung?
Heute Morgen schauen wir in Depots und Archive rein. Wir reden mit einer Bäuerin, die alte Pflanzensorten am Leben behaltet und Radio, also ein Archivar, der Radiobeiträge digitalisiert.
Bestens dies gleich nach dem Beitrag von und mit Gisela Hochuli über das Bone. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Rabe präsentiert 20 Jahre Bone Performance Art Festival Bern vom 29. November bis zum 2. Dezember im Schlachthaustheater und im Kunstmuseum Bern.
Sie schwingt kleine Glocken hin und her. Alle klingen verschieden, die letzte klingt gar nicht. Sie taucht ihren Kopf in einen Eimer Wasser und peitscht das nasse Haar auf einen Tisch. Die Performance-Künstlerin Gisela Hochuli sucht das Vielfältige im Einfachen, will Gegenstände genau untersuchen Gisela Hochueli zeigt am Bone Performance Festival ihr Stück ohne Titel 1. Das Stück kam nicht ganz grundlos zu seinem Namen.
Bei dieser Arbeit kam mir einfach kein Titel in den Sinn und dann habe ich aber einen Titel geträumt und ich war so glücklich im Traum, dass ich jetzt den Titel habe und er hat so gut gepasst und am Morgen, als ich erwacht war, habe ich ihn vergessen.
Deine Performances sind oft mit Gegenständen. Du untersuchst sie sehr genau und sehr fokussiert. Erzähl mal, was ist das Spannende an Hosen, Glocken und Tischen?
Spannend ist, es sind Alltagsgegenstände und ich arbeite mit ihnen im Sinne, dass ich sie wie anders verwende, als ich sie normalerweise verwende im Alltag. Und durch diese Verschiebung gibt es dann einen neuen Blick auf Gegenstände und somit auch auf Realitäten, auf Geschichten, die ich persönlich sehr interessant finde.
Du willst ja je nachdem, was im Publikum oder im Raum gerade vorhanden ist, auch deine Performance verändern und improvisieren. Was ist dein intensivstes Erlebnis, das du bisher mit dieser Art von Performance gemacht hast?
Da habe ich mein Gesicht rot angemalt und dann habe ich so Abdrücke gemacht. Diese drei Abdrücke habe ich dann versteigert und das Publikum konnte bieten. Das war eine wilde Sache. Die boten allerhand Sachen, also ein Glas Bier, ein Nachtessen etc. Was sie sagten, das Publikum war vor allem auf Chinesisch und ich hatte eine Übersetzerin und die kam gar nicht mehr nach mit Übersetzen. Plötzlich haben einfach ganz viele einfach gesprochen auf irgendeine Sprache. Und ich stand da und mit der Übersetzerin habe versucht, wieder ein bisschen Anschluss zu erhalten. Und diese Eigendynamik, das war einfach so fantastisch.
Du willst ja das Publikum mehr durch die Sinne als durch den Verstand ansprechen. Das diesjährige Bone Festival will sich aber auch mit komplexen Themen auseinandersetzen. Migration, Globalisierung, Fake Reality. Inwiefern setzt sich deine Performance damit auseinander?
Meine Performances sind eher abstrakt, also ich nehme nicht explizit eine politische Haltung ein, thematisiere auch nicht explizit Fake Reality oder sowas. Doch denke ich, durch diese Art, wie ich performe, geht es sehr stark ums Menschsein. Meine Performances, die sind genau das Gegenteil von Fake Reality. In meinen Handlungen, die ich mache, die oft eher langsam sind und die sehr stark geprägt sind von meiner Seite her durch Präsenz und Konzentration und im Moment sein. Wirklich so Basisthemen von Menschsein werden da stark angesprochen.
Dieses Jahr feiert das Bone Festival seinen 20. Geburtstag. Was ist dein persönliches Geschenk an das Festival?
Oh, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Also ich gehe in Ehre dahin und das wegen Geburtstagsgeschenk. Ja, vielleicht träume ich was, das ich dann mitbringen kann. Ich lass mich überraschen. Mal schauen.
Das war Performance-Künstlerin Gisela Hochueli. Ihr Stück ohne Titel 1 kannst du dir am Bone Performance Festival ansehen, und zwar am Freitag im Schlachthaustheater. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvana Gfeller.
Bone Performance Art Festival vom 29. November bis zum 2. Dezember in Bern. bone-performance.com